Diese Klänge wurden vor 50 Jahren als revolutionär empfunden. Und das waren sie auch. Diese innovativen Sounds sollten die Popmusik nachhaltig verändern. Turn off your mind, relax and float downstream. Diese ebenso revolutionäre wie subversive Aufforderung zum bewusstseinserweiterten Davontriften ist genau 50 Jahre alt. Hallo und willkommen im Kramladen von und mit Volker Rebell. Vor 50 Jahren also erschien das grandiose Beatles-Album Revolver. Um genau zu sein, das Veröffentlichungsdatum in Deutschland war der 28. Juli 1966, in England der 5. August und in den USA der 8. August 1966. Viele Kritiker bewerteten Revolver im Nachhinein noch höher als das Sgt. Pepper Meisterwerk, das ein Jahr später erschien. Vom innovativen Cover angefangen, das der deutsche Grafiker und Bassist Klaus Fuhrmann als Montage aus Zeichnung und Fotokollage entworfen hatte, bis zur kreativ überbordenden Musik mit einer Fülle von Soundfinessen und Klangexperimenten, die man bis dahin noch nicht gehört hatte, setzte Revolver Maßstäbe im Sommer 1966, die für niemanden damals im Pop erreichbar waren. Mit Revolver haben sich die Beatles neu erfunden und einen Großteil der Popmusik gleich mit. Mit Revolver stiegen die Beatles auf zur gleichermaßen innovativsten und populärsten Band jener Zeit. Das hat es in der Popgeschichte tatsächlich nicht wiedergegeben, dass eine Band sowohl an der Spitze der musikalischen Entwicklung als auch an der Spitze der Hitparaden stand. Was hat es eigentlich mit dem merkwürdigen Titel auf sich? Warum Revolver?
We suddenly thought, hey, what does a record do? It revolves, great. You know, and it, so it was a revolver.
Wir überlegten, was macht eine Schallplatte eigentlich? It revolves, sie dreht sich. Also nannten wir die Platte Revolver, sagte Paul. Die Doppelbedeutung von Revolver als Handfeuerwaffe war natürlich beabsichtigt. Dieses etwas makabre und dazu auch noch dürftige Wortspiel ist allerdings der einzige Schwachpunkt an diesem Weltkulturerbe-Album. Ein paar der wichtigsten der insgesamt 14 großartigen Revolver-Songs und ihre Hintergrundgeschichten sollen jetzt zu hören sein, daneben rare Alternativfassungen und Coverversionen. Der erste Song des Albums war zwar musikalisch nicht unbedingt revolutionär, aber das Textthema war neu und provokativ für die damalige Zeit. Der Pop-Millionär George Harrison beschwerte sich über die hohen Steuerabgaben.
1, 2, 3, 4, 1, 2.
Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man.
Mit der Ausblende des furiosen Gitarrensolos, das in der Melodik leicht indisch angehaucht war und übrigens nicht von George Harrison, dem etatmäßigen Leadgitarristen der Beatles, eingespielt worden war, sondern vom heimlichen Leadgitarristen und vielseitigsten Instrumentalisten der Band, Paul McCartney. Mit diesem brillanten Solo endet der Eröffnungssong des vor 50 Jahren die Popwelt verändernden Beatles-Albums Revolver. Während der Beatlemania, als die Beatles schon zu den Spitzenverdienern zählten, hatten sie wohl noch keine Zeit, in ihre Kontoauszüge zu gucken. Erst 1966 war es dem damals noch materialistisch eingestellten George Harrison aufgefallen, dass der britische Fiskus ihn reichlich zur Kasse bat, was ihm gar nicht gefiel, weshalb er in seinem Songtext in die Rolle des Steuereintreibers schlüpfte und bissig formulierte:
Wenn du Auto fährst, besteuere ich die Straße. Wenn du dich hinsetzt, besteuere ich den Stuhl. Wenn du frierst, besteuere ich die Wärme. Wenn du spazieren gehst, besteuere ich deine Füße. Frag nicht, wofür ich die Steuern brauche. Sei dankbar, dass ich dir nicht alles wegnehme. Die Zeitlosigkeit des Themas Taxman zeigt sich wohl auch an diversen Coverversionen bis in unsere Tage. Hier zum Beispiel, kurz angespielt, die Neufassung der kanadischen Gruppe Saga. Das ewig aktuelle Ärgernisthema Taxman wurde unter anderem auch von Saga aufgegriffen. Sie coverten den Revolver-Song Taxman für ihr Album Pleasure and the Pain von 1997. Weitere Bearbeitungen gibt es von Junior Parker, Black Oak, Arkansas, Stevie Ray Vaughan and Double Trouble, Bill Wyman's Rhythm Kings, Tom Petty and the Heartbreakers, Franz Ferdinand, The Stripes und mindestens 40 weiteren namhaften Künstlern. George Harrison durfte mit seinem funkigen Rocktitel Taxman das Revolver-Album eröffnen. Zwei weitere Songs sollte er noch zum Album beisteuern. Nach dem prägnanten Album-Opener Taxman folgt ein kompositorisches Kleinod von Paul McCartney für ein Streicherensemble, großartig arrangiert von Beatles-Produzent George Martin. Ungewöhnlich wohl, dass ein damals 23-Jähriger einen Song über die Einsamkeit alter Menschen schrieb.
Let me tell you a story. About Eleanor Rigby. There was this old lady, I think in Gambier Terrace, where John and Stu had a flat. And I always used to feel very sorry for old spinster ladies sort of living on their own. And something made me want to kind of help them, I don't know. So she, in my mind, was always the kind of prototype for Eleanor Rigby. Of course, it developed in the writing. I mean, immediately she became someone who cleans up in a church, you know, which it's just fiction, all of that. But the prototype were some of these lonely people I used to see when I was a kid, you know.
Paul erzählt, ich will eine Geschichte über Eleanor Rigby erzählen. Da gab es eine alte Dame, ich glaube, das war in Gambier Terrace in Liverpool, wo John und Stu Sutcliffe eine Wohnung hatten. Und mich berührte diese alte Dame, die da alleine lebte. Und ich hatte immer das Gefühl, ich müsste irgendwie helfen. Sie war in meinem Kopf immer der Prototyp für Eleanor Rigby. Beim Schreiben hat sich die Geschichte dann entwickelt, dass sie in der Kirche den Boden fegte und so weiter. Das war alles Fantasie. Aber das Urbild war einer dieser einsamen Menschen, die ich sah, als ich jung war. Eleanor Rigby gehört zu den besten Balladen, die Paul mit etwas textlicher Hilfe der anderen Beatles je geschrieben hat. Er erzählt die Geschichte von einer einsamen alten Jungfer, die so sehr von allen sozialen Kontakten abgeschnitten ist, dass sie wie in einem Traum lebt. Parallel dazu wird von einem alten Priester erzählt, dem ebenfalls einsamen Father Mackenzie, der seine Strümpfe in der Nacht stopft, wenn keiner da ist. Am Schluss der Geschichte beerdigt Father Mackenzie die von niemandem vermisste Eleanor Rigby, deren Namen mit ihr stirbt, und während er vom Grab weggeht, schüttelt er den Staub von seinen Händen. Die Sinnlosigkeit des Ganzen kulminiert in der absurden Beiläufigkeit des Satzes: Keiner wurde gerettet. Der Refrain benennt die Einsamkeit der alten Menschen. Look at all the lonely people. Vier Violinen, zwei Bratschen, zwei Celli hatte Produzent George Martin exzellent arrangiert und auch der Chor von Paul, John und George war gekonnt gesetzt und gesungen.
Look at all the lonely people. Saved all the lonely.
Eleanor Rigby kann sich mit jedem Kunstlied der Romantik messen. Dieser Song zeigt Pauls wachsenden Wunsch, so schrieb ein Kritiker, als Songtexter von Bedeutung akzeptiert zu werden. Dieses Attribut hatte man vordem nur mit John Lennons Texten in Verbindung gebracht, während Paul mehr als der musikalischere von beiden galt, als der kompositorisch romantischere mit Neigung zum Kitsch. Der Song Eleanor Rigby wurde am 8. August 1966 als Single veröffentlicht, kletterte in England auf Platz 1, in den USA nur auf Nummer 11. Der US-amerikanische Underground-Poet Allen Ginsberg lobte den Text von Eleanor Rigby als eigenständiges Gedicht über die Isolation der Menschen. Und auf die Frage, was denn die Inspiration zu Eleanor Rigby gewesen sei, ulkte John Lennon: zwei Schwule. Rund 350 verschiedene Coverversionen von Eleanor Rigby werden gelistet.
Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. But do they all come from? Yeah. All the lonely people. But do they all belong?
Darning the socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong?
All the lonely people.
Wie das ganze Beatles-Album Revolver verbreitete sich auch der Song Eleanor Rigby über die ganze Welt. Eleanor Rigby, der zweite Song des Revolver-Albums, zählt bis heute zu den am meisten gecoverten Songs der Beatles. Der dritte Revolver-Song stammt aus der Schreibe von John Lennon. Die Leute sagen, ich sei faul, das kümmert mich nicht. Ich denke, die sind verrückt, rennen immer hin und her im Affentempo, bis sie schließlich einsehen, es führt zu nichts. Dieser Lennon-Text, geschrieben für sein Loblied auf die Lethargie »I'm only sleeping«, könnte vom Inhalt her ganz ähnlich auch im Roman »Oblomow« des russischen Schriftstellers Iwan Gontscharow aus dem Jahre 1859 zu lesen sein. Der Roman erzählt die Geschichte des gebildeten und begüterten russischen Adligen Oblomow, der zu ergiebiger Faulheit und Schläfrigkeit neigt und seine Zeit am liebsten im Bett mit Dösen, Träumen und Schlafen verbringt. Bitte verdirbt mir nicht meinen Tag, ich bin meilenweit entfernt und überhaupt, ich will nur schlafen, singt der moderne Oblomow Lennon in diesem seinem Trance-ähnlichen, spukhaft geheimnisvollen Schlafwandler-Song. Doch es gibt auch Songzeilen, die einen ganz anderen thematischen Hintergrund vermuten lassen. Hat das noch mit Oblomows notorischer Trägheit zu tun, wenn Lennon in der Songmitte singt, »Ich behalte die Welt im Auge, die vor meinem Fenster vorbeizieht«, und lasse mir Zeit, Ich liege da und starre an die Decke und warte auf ein schläfriges Gefühl. Was soll das heißen, wenn er in der ersten Strophe singt »Stay in bed, float upstream«? Das flussaufwärts treiben dürfte, wie das »Flow downstream« aus Lennons »Tomorrow Never Knows«, eine Metapher für das LSD-induzierte Wegdriften sein, so wie die Bitte »Please don't wake me, no don't shake me, leave me where I am, I'm only sleeping« auch heißen könnte »Ich bin auf einem Trip und will da nicht rausgerissen werden«. Dafür spricht auch, dass die immer wieder auftauchenden, rückwärts laufenden und damit verwirrend klingenden Gitarrenlinien eher so etwas wie Bewusstseinserweiterung darstellen sollen als eine faule Verpenntheit. Und alles andere als träge war der Songschreiber Lennon bei der Komposition der Harmonik, das heißt bei der Menge der von ihm eingesetzten Akkorde. Und nicht nur die Quantität der vielen Akkordwechsel spricht gegen eine etwaig unterstellte Bequemlichkeit und Faulenzerei. Schließlich baut Lennon auch ausdifferenzierte Reibungsakkorde mit der großen Septime ein. Die hypnotische Gesamtstimmung der Musik und die durch Vari-Speed verlangsamte Geschwindigkeit des Grundplaybacks erzeugt die Anmutung eines psychedelischen Tagtraums. Wie ist dieser Text von »I'm only sleeping« zu deuten? Einer Textinterpretation in Richtung Trägheit und Müßiggang gab John Lennon Auftrieb im berühmten Interview mit Maureen Cleave für die Londoner Tageszeitung Evening Standard, das im März 1966 veröffentlicht wurde und in dem er unter anderem den berüchtigten Satz fallen ließ, die Beatles seien jetzt bekannter als Jesus. Über sich selbst sagte Lennon im Interview, er sei körperlich faul, habe aber nichts gegen Schreiben oder Lesen oder Fernsehen oder Reden. Doch die einzige körperliche Aktivität, zu der er sich noch hinreißen lasse, sei Sex. Die ursprüngliche Fassung der Beatles, hier im Hintergrund zu hören, wurde mit Vibraphon aufgenommen. Diese Version wurde aber genauso verworfen wie eine ausschließlich mit Akustikgitarren, Perkussion und zweistimmigem Gesang aufgenommene Urfassung. Aus beiden Probeaufnahmen hier ganz kurze Ausschnitte.
I'm only sleeping, take one.
Holly Cole, die Stereophonics, The Vines, wie zuletzt gehört, und rund 30 weitere Künstler nahmen Neufassungen des Lennon-Songs I'm Only Sleeping auf. Weiter in der Chronologie des Revolver-Albums. Song Nummer 4 stammte wieder von George Harrison, der zum ersten Mal insgesamt 3 Songs zu einem Beatles-Album beisteuern durfte und sich mit diesen 3 Songbeiträgen zum Revolver-Album endlich als fast gleichberechtigter Songautor neben Lennon-McCartney etablieren konnte. Die Klangexotik des gesamten Revolver-Albums führte George Harrison mit dem Song Love You Too auf die Spitze. Die Sitar-Töne gleich zu Beginn weisen den Weg nach Indien. Es sollte der erste Song einer westlichen Popgruppe sein, der überwiegend im Stil indischer Raga-Musik instrumentiert worden war. Im Text verbanden sich indische Philosophie mit westlichem Pragmatismus und der Love-and-Peace-Botschaft der beginnenden Hippie-Ära. Die ganze Welt ist Teil eines Plans, so heißt es im Text. Liebt euch den ganzen Tag, liebt euch, indem ihr singt. George Harrison versuchte hier in seinem Song Love You Too seine Studien der indischen Musikkultur und des Sitar-Spiels auszudrücken. Auch wenn ihm später vorgehalten wurde, dass er nur oberflächliche Touristenfolklore aus den indischen Ragas gemacht habe, bleibt doch festzustellen, dass seine indisch orientierten Songs eine Art Initialzündung waren in der westlichen Popwelt für ein geradezu massenhaft wachsendes Interesse an indischer Musik, Kultur und Philosophie. Im Jahre 2012 veröffentlichte die Brit-Pop-Gruppe Cornershop eine eigene Bearbeitung des Harrison-Songs, die sich stark am Original orientierte. Each day just goes so fast, I turn around, it's past. You don't get time to hang a sign on me. Mit Revolver stießen die Beatles in neue Galaxien vor, die niemand im Pop jemals zuvor erforscht hat, auch nicht die Beach Boys. Gemessen an der innovativen Kühnheit, mit der Revolver in Klang und Gestalt neue Türen aufstieß, wirkte Pauls romantisches Liebeslied Here, There and Everywhere fast deplatziert, geradezu anachronistisch. Konventionell und brav, fast schon bieder, musste dieses verträumte Liebeslied wirken im direkten Vergleich mit dem genialen Soundkosmos in Tomorrow Never Knows, dem somnambulen Dämmerschleier in I'm Only Sleeping, dem zynischen Protestgewitter zwischen Funk, Rock und Raga in Taxman oder dem majestätischen Kammerorchester in Eleanor Rigby. Mit keiner weiteren Soundinnovation, nicht mal mit einem raffinierten Arrangement, kann dieses kleine Lied aufwarten und doch gehört es zu den schönsten und kunstvollsten Kompositionen, die Paul in der Beatles-Ära je geschrieben hat. Schon die ersten drei Takte machen hörbar, dass sich dieses Lied nicht wie üblich auf eine Tonart beschränkt, sondern in einem reizvollen Schwebezustand zwischen G und B-Dur pendeln wird. Wunderbar leicht und formvollendet, geschwungen, den gesamten Tonumfang noch über die Oktave hinaus nutzend, fliegt die ausgesprochen schöne Gesangsmelodie anmutig und strahlend durch verschiedene Gefühlslagen von drängender Sehnsucht und banger Hoffnung bis schwärmerischer Admiration und verhaltener Euphorie. Paul ist mit Here, There and Everywhere ein romantisches Liebeslied gelungen, das in der Tradition des Kunstliedes der Romantik steht und sich gegenüber den Liedkompositionen von Robert Schumann oder Franz Schubert nicht zu verstecken braucht.
To lead a better life, I need my love to be here. Here, making each day of the year, changing my life with a wave of a hand. Nobody can deny that there's something.
Von seinem eigenen Song Here, There and Everywhere sehr überzeugt, zählt ihn bis heute zu seinen besten Kompositionen und fühlt sich in dieser Einschätzung bestärkt, nicht nur weil John Lennon besonders gelobt hat, sondern auch wegen der großen Wertschätzung seines Liedes, speziell bei Jazzmusikern. Über 200 Coverversionen von Here, There and Everywhere sind belegt, so zum Beispiel auch von großen Sängerinnen wie Joan Baez, Judy Collins, Roberta Flack oder hier kurz zu hören Emmylou Harris.
Here, making each day of the year, changing my life with one wave of his hand. Nobody can deny that there's something. Running my hands through his hair, both of us thinking how good it can be. Someone is speaking, but he doesn't know she's there. I want him everywhere, and if he's beside me, I know I need never. Yeah. But to love him is to meet him everywhere, knowing that love is to share, each one believing that love never dies, watching his eyes and hoping I'm always there.
Nach Pauls wunderbarer Liebesballade Here, There and Everywhere folgt im Revolver-Album sein Kinderlied Yellow Submarine, das originell produziert wurde mit viel Klangspielereien und von Ringo unverwechselbar gesungen wurde, hier aber aus Zeitgründen ausgespart bleibt. Dafür kommt Ringo im sich anschließenden Schlusssong der A-Seite als Drummer ganz groß raus. Ringos Schlagzeugspiel ist hier in der Tat brillant wie kaum zuvor und Paul ist bei der endgültigen Einspielung des Songs She Said, She Said, um den es geht, gar nicht dabei. Dies sind freilich nicht die beiden wichtigsten Anmerkungen zu diesem Song. Es soll eine Auseinandersetzung zwischen Paul und den anderen gegeben haben, weil die anderen drei seine Änderungsvorschläge für das Arrangement des Songs nicht gut fanden, worauf er, Paul, das Studio mit dem Ausspruch »Ach, leck mich doch« verlassen habe. Darauf übernahm George zusätzlich den Basspart und sang alleine die Begleitstimme zu Johns Liedgesang. Dies alles tat der Qualität der Songaufnahme keinerlei Abbruch. Johns Komposition ist weniger harmonisch als rhythmisch herausragend. Immer wieder stolpert der musikalische Fluss über punktierte Einschübe und verzögerte bis gedehnte Parts in der Gesangsmelodie. Das Metrum wechselt immer wieder zwischen Vierviertel- und Dreivierteltakt. Ringos souveränes Schlagzeugspiel mit gekonnten Drumfiguren, überraschenden Wirbeln und technisch raffinierten Grooves hält das gesamte Gefüge kompress und bündig zusammen. John ist mit dem Song She Said, She Said, der die A-Seite der LP Revolver beschließt, eine bemerkenswerte Komposition gelungen, in der der Sprachfluss des Textes gänzlich die Melodik bestimmt und das Metrum teilweise fast außer Acht lässt. So, als würde hier, zumindest in den Strophen, ein Prosatext und keine gereimte Zeilenlyrik gesungen. Der Text ist die Erinnerung an eine Konversation, die für John offensichtlich unerfreulich verlief. Die Wortbeiträge beider Kontrahenten in der Songgeschichte werden im Text jeweils mit »She said« oder »I said« eingeleitet. Was »sie« sagte, wird gleich in der ersten Zeile nicht undramatisch formuliert. »Ich weiß, was es heißt, tot zu sein. Ich weiß, was es heißt, traurig zu sein. Und sie brachte mich dazu, dass ich mich fühlte, als wäre ich nie geboren. Ich sagte, wo kommen all diese Dinge in deinem Kopf her? Dinge, die mich fühlen lassen, als sei ich verrückt. Sie sagte, du verstehst nicht, was ich meine. Ich sagte, nein, 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 du irrst dich. Als ich noch ein Junge war, da war alles noch in bester Ordnung. Ich sagte, sogar wenn du weißt, was du weißt, so weiß ich, dass ich besser langsam gehe, denn du gibst mir das Gefühl, als sei ich niemals geboren. Den Hintergrund zu diesem obskuren Gespräch lieferte John sehr viel später in einem Interview, in dem er sagte, er habe den Song nach seinem zweiten LSD-Trip geschrieben. Der LSD-erfahrene Schauspieler Peter Fonda habe die Beatles in Los Angeles besucht und zu einem LSD-Trip eingeladen. Ende August 1965 hatte Beatles-Manager Brian Epstein für seine Schützlinge zur Entspannung während einer kurzen Tourpause eine Villa im Benedict Canyon in Beverly Hills gemietet. Weil die Adresse des Beatles-Refugiums sehr rasch in der Öffentlichkeit bekannt geworden war und das Anwesen von Fans, Fotografen und Presseleuten belagert wurde, konnten die Beatles die Villa nicht verlassen und luden sich stattdessen Gäste ein. Am 24. August hatten sie Besuch von den Birds-Musikern Roger McGinn und David Crosby und von Jane Fondas Bruder Peter Fonda, dem späteren Star und Produzenten des Films Easy Rider. Während der gemeinsamen LSD-Erfahrung, an der alle außer Paul McCartney teilnahmen, begann Peter Fonda von einem Nahtoderlebnis während einer Operation in seiner Kindheit zu erzählen, wobei der Satz fiel, er wisse jetzt, wie es sei, wenn man tot ist. John, der sich bei diesem seinem erst zweiten LSD-Trip unsicher fühlte, wollte das alles gar nicht hören, das sei ihm zu morbide und zu bizarr. Doch Peter Fonda redete immer weiter, bis John nach einigen heftigen Wortwechseln schließlich ging. Und so wurde in der späteren Ausarbeitung des Songtextes aus Mr. Fonda eine Sie. She said, she said.
Everything was right. understand what I said. I said, no, 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 you're wrong. When I was a man, everything was right. Everything was right. I said, even though you know what you know, I know that I'm ready to go. And she's making me feel like I never been born.
Auch die US-amerikanische Indie-Rock-Band The Feelings, die gerade zu hören war, trug zu den rund 30 Coverversionen bei, die es von John Lennons Song She Said, She Said gibt. Gleich zum nächsten Lennons Song und dazu auch gleich ein Widerspruch. Nein, das ist alles andere als Schrott. Da muss man dem Songautoren und seiner vernichtenden Selbstkritik heftigst widersprechen. Schon das kurze instrumentale Vorspiel lässt aufhorchen. Zwei chörig in parallelen Terzen gesetzte E-Gitarrenlinien fliegen im Formationsflug durch rasante Figuren, während ein höchst beweglicher Bass melodisch dagegen hält. John Lennons Stimme setzt ein und wird sogleich von einem satten Chorsatz in der Refrainzeile "And your bird can sing" begleitet. Diese Elemente, erstens das fast ständig präsente Gitarrenduett mit äußerst prägnanten, melodisch clever geführten, ineinandergreifenden Läufen, übrigens gespielt von Paul und George, zweitens Pauls munter variierende Bassbegleitung mit Oktavsprüngen und Ostinatoläufen, drittens Johns gesanglich präziser Tonfall, der dem ironisch-bissigen Textinhalt entspricht, und viertens die kompakte Dreistimmigkeit, schon immer ein Markenzeichen der Beatles-Klangwelt, das sind die herausstechenden Merkmale dieses von einer fast zwingenden rhythmischen Energie vorangetriebenen Lennon-Songs. Auch harmonisch gesehen ist "And Your Bird Can Sing" sicherlich kein läppischer Wegwerfsong. Was Lennon mit seinem Songtext, der ursprünglich mit "You Don't Get Me" überschrieben war, aussagen wollte, darüber gibt es verschiedene Interpretationen und Spekulationen. Weil "Bird" in der englischen Umgangssprache so viel wie Freundin bedeutet, wurde vermutet, hier könnten Lennons kontroverse Gespräche mit Mick Jagger und seiner damaligen Freundin Marion Faithfull oder mit Paul und seiner Langzeitverlobten Jane Asher angesprochen werden. Die Zeile "You say you've seen seven wonders", du sagst, du hättest sieben Wunder gesehen, könnte sich auf Paul beziehen, der nach seinem ersten Marihuana-Joint völlig bekifft posaunte, er habe den Aufbau des Universums gesehen und verstanden, das Universum bestünde aus sieben verschiedenen Ebenen. Der Beatles-Exeget Steve Turner schrieb, Zitat, John argwöhnte, dass selbst einige Dylan-Texte poetisch verbrämtes Nichts waren und behauptete, das könne er auch. John Lennons Strophentext beginnt jeweils mit einer Aussage seines Gegenübers, die Lennon offenbar in Zweifel zieht oder für überzogen bis absurd hält, weshalb er mit der zweiten Zeile seinen Kommentar hinterher schickt im Sinne von "Und du hast einen Vogel", worauf anschließend sein entscheidendes Resümee folgt. Du siehst nur dich, nicht aber mich. Hier der Versuch einer Übersetzung der Strophen. Du behauptest, du hättest alles, was du willst, und dein Vogel kann singen. Doch du hast nicht mich verstanden. Du sagst, du hast die sieben Wunder gesehen, und dein Vogel ist grün. Doch du siehst nicht mich. Du sagst, dass du jeden Ton gehört hast, den es gibt, und dein Vogel kann swingen. Doch du kannst mich nicht hören. Im Zwischenteil streckt John die Hand textlich aus. Da heißt es übersetzt, wenn deine hochgeschätzten Besitztümer dir so langsam zum Halse raushängen, dann schau in meine Richtung. Ich bin für dich da. Wenn dein Vogel zerbrochen ist, wird es dich runterziehen? Vielleicht wachst du ja auf. Ich werde für dich da sein. Lennon selbst nannte seinen Song 1980 in einem seiner letzten Interviews Schrott. Es sei einer seiner Wegwerfsongs, nett verpackt, aber innen hohl. Da waren Kritiker und viele Musikerkollegen ganz anderer Ansicht. Es gibt diverse Coverversionen von renommierten Interpreten, die sich ernsthaft mühen, den Qualitäten des Songs auf ihre eigene Weise gerecht zu werden. Doch an das Original kommt keiner ran. Abschluss folgt noch die Überraschung eines harmonisch offenen Endes. Als Schlussakkord erklingt nicht wie üblich die Tonika E-Dur, sondern die subdominante A-Dur. Aus der Reihe der bekannten Coverversionen hier ein paar ganz kurz aufgezählt. Jeff Tweedy schlüpfte im Juni 2013 in die Rolle von John Lennon und spielte mit seiner Band Wilco eine nah am Original orientierte Fassung während des in Massachusetts stattfindenden Solid Sound Festivals, das Wilco selbst im Jahre 2010 ins Leben gerufen hatten. Jim Reed, der Sänger von The Jesus and Mary Jane, nahm 2006 für das vom englischen Musikmagazin Mojo initiierte Tribute-Album Revolver Reloaded eine dunkle Neufassung auf. Im gleichen Jahr veröffentlichte ein auf den ersten Blick höchst ungleiches Paar, bestehend aus Bangles-Sängerin Susanna Hoffs und dem Rocksänger aus der alternativen Szene Matthew Sweet, eine melodische, am Original orientierte Version. Und auch Paul Wellers Punk-Rock-Band The Jam versuchte sich am Lennon-Song im Jahre 1980, genauso wie The Flaming Groovies 1983, Lost in the Trees 2015 und viele andere, darunter auch die US-amerikanische Alternative-Metal-Band Helmet, deren Neufassung innerhalb ihres Albums Seeing Eye Dog von 2010 erschien. Rund 50 verschiedene Coverversionen soll es von And Your Bird Can Sing geben, was belegen mag, dass dieser schräge Vogel über die Jahre ganz schön zwitschern konnte. Im Album Anthology 2 ist mit Take 2 eine frühe Fassung der Studioaufnahmen von And Your Bird Can Sing zu hören. Das Besondere daran ist, neben dem völlig unterschiedlichen Arrangement im Vergleich zur Endfassung des Songs, die hörbar entspannte Atmosphäre bei dieser Aufnahme. Vor allem John und Paul kickeln und lachen und kriegen sich schier nicht mehr ein. Den Auslöser dafür weiß man nicht. Die Vermutung liegt nahe, die Beatles waren mal wieder ziemlich bekifft.
You tell me that you've got everything you want and your bird can sing, but you don't get me. You don't get me. You can't see me.
When your possessions start to weigh you down, look in my direction. I'll be round. I'll be round. You tell me that you've heard every sound there is, and your bird can swing, but you can't hear me. You can't hear me.
Manche der Aufnahmesessions im Studio der Beatles müssen ziemlich lustig gewesen sein. Dies kann jedenfalls diese verlachte Probeaufnahme des Lennon-Songs And Your Bird Can Sing glauben machen. Für die starken Revolver-Songs Good Day Sunshine, For No One, Dr. Robert, I Want to Tell You und Got to Get You Into My Life bleibt in dieser Stunde leider kein Raum. Es bleibt nur noch Zeit für Tomorrow Never Knows. Diese revolutionäre Klangcollage war Abschluss und Höhepunkt des überragenden Albums Revolver, das vor 50 Jahren veröffentlicht wurde. Die Wirkung dieses Albums war damals 1966 immens. Die gesamte Popszene hörte auf die musikalischen Revolver-Schüsse wie auf eine Offenbarung. Der Einfluss der Beatles war nahezu total, denn Revolver war das Maß aller Dinge. In der Gunst vieler Kritiker und Musiker rangiert das siebte Beatles-Album Revolver noch vor dem Sgt. Pepper Meisterwerk des Jahres 1967. Das Hauptargument lautet, Revolver sei noch nicht so kunsthandwerklich überfrachtet wie Sgt. Pepper mit seiner Neigung zur abgehobenen Kunst und Künstlichkeit. Revolver gilt als das makellose Album in der Beatles-Historie. Revolver war das erste durchweg raffiniert gestaltete, mit technischen Aufnahmetricks und Soundfeinheiten ausgestattete Album der Popgeschichte, bei dem die damals noch bescheidenen technologischen Möglichkeiten des Studios konsequent ausgeschöpft wurden und gleichzeitig eine stilistische Synthese der vielfältigen Popströmung jener Tage eingefangen wurde. Mit dem Klangwunderwerk Tomorrow Never Knows geht der Kramladen von und mit Volker Rebell zum 50-jährigen Jubiläum des genialen Albums Revolver zu Ende.